Ja, liebe Hörer, wir haben hier eine neue Folge in der Mache von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Ivica Arakic. Er ist CTO bei Swired und er beschäftigt sich mit dem Aufbau eines Blockchain-Systems. Da geht es um die Abbildung von Wertpapieren seitens der DK Bank. Es ist meines Erachtens eines der größten Projekte in Deutschland, die sich diesem Thema widmen. Es ist auch jetzt so langsam hinter die Proof-of-Concept-Phase gerutscht, also auf dem Weg zur Skalierung. Und insofern sprechen wir natürlich über all das und vor allem sprechen wir interessanterweise, dass eben hier tatsächlich mal ein Permission-Blockchain zum Einsatz kommt. Es ist damit auch eines der ganz wenigen Projekte in Deutschland, die wirklich dediziert Stand heute mit einem Permissioned-Blockchain-System, also Ethereum, aber eben ohne das Public-Netzwerk arbeitet. Darüber sprechen wir, über all das. Und ich denke, es ist eine sehr interessante Folge, wo wir auch sehen, dass sich momentan zunehmend viel in dem Blockchain-Bereich in Deutschland bewegt. Ja, lieber Ivica, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Du bist bei Swired. Wir hatten da ja kürzlich auch schon ein Interview, damals von der Business-Seite, jetzt die Technologie-Seite. Vielleicht stellst du dich an der Seite einfach selber nochmal vor und gerne auch nochmal für die Leute, die die letzte Folge vor einigen Wochen nicht gehört haben, einfach super gerne auch Swired nochmal vorstellen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Philipp. Ivica Arakic ist mein Name und ich bin der CTO von Swired. Und bevor ich jetzt erkläre, was Swired genau macht, also vielleicht hole ich mal ein bisschen aus, wie ist Swired entstanden, also wann war die erste Idee dazu geboren? Und da muss ich nochmal zurückgehen in die Zeit noch, wo wir alle bei der DK Bank gearbeitet haben. Und ich ursprünglich in der Rolle als IT-Architekt damals und im Jahr 2016, sagen wir mal, herum, ja, mit dem Aufkommen von Ethereum, ne, dann haben sich sehr viele Banken angefangen, die Frage zu stellen, also wie betrifft mich das, was kann ich jetzt damit machen, wie wird das mein Geschäft verändern? Und wir waren ja auch ähnlich interessiert, also erstmal so aus der IT heraus haben sich ein paar Interessierte zusammengeschlossen und haben das erstmal analysiert. Also wie das die DK Bank betrifft als Asset Manager der Sparkassen mit 300 Milliarden Assets under Management. Und dann haben wir angefangen, kleinere, sagen wir mal, Prototypen zu entwickeln. Also typischerweise das, was man ja so macht, nur ERC-20 Token implementiert. Das war einer der ersten. Und haben dann, ja, sagen wir mal, das Evangelium in der Bank verbreitet. Das ist erstmal, also es braucht natürlich seine Zeit, bis die Leute überhaupt verstehen, was es so bringt. Und der Durchbruch kam ja, also wo wir uns dann irgendwie verbunden haben mit den Leuten aus den Business Units, also insbesondere aus dem Capital Market und Treasury, und dann so in die ersten, sagen wir mal, Konsortialprojekte reingegangen sind, wie zum Beispiel Finledger mit DZ und Helaba und DWP und DK Bank. Und dann haben wir auch gelernt, wie das aufzubauen ist. Und irgendwann mal haben wir festgestellt, naja, eigentlich das Interessante ist ja die Security-Settlement-Seite, also wie kann man das effizienter machen? Und damals gab es ja noch kein EBPG und Pilotregime gab es auch nicht. Und dann haben wir überlegt, wie kann man die traditionellen Assets, die da sind, wie kann man die On-Chain bringen, ohne dass sie ihre Eigenschaft verlieren als Wertpapier? Und wie kann man denn dann die gleichen Eigenschaften geben wie digitale Assets? Das war so unser Antritt, das waren die ersten Ideen. Und zwar, ja. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also wir haben da so ein gewisses Konzept ausgearbeitet. Und dann mit der Zeit wurde das auch, sagen wir mal, kam auch noch der regulatorische Rückenwind, ja, mit dem EWPG. Das heißt, die Emission von Wertpapieren direkt auf der Blockchain. Dann haben wir das Konzept damit erweitert. Und irgendwann mal kam es auch zu den ersten Pilottransaktionen. Also die DK Bank, das war in der Nachrichten, hat ja Ende 2021 das erste Kryptowertpapier emittiert oder eines der ersten. Und da hat man gesehen, also da hat man sehr viel Confidence aufgebaut und hat gesehen, okay, das funktioniert alles. Man hat ja gezeigt, es geht von 0 auf 1, ja. Und dann war die Frage, wie skaliert man das jetzt? Weil jetzt irgendwie bei einem POC das zu belassen, ist natürlich wenig, ja. Also man muss überlegen, wie bringt man jetzt Hunderte oder Tausende oder Zehntausende Register insgesamt auf die Blockchain, ja. Und das war auch, sagen wir mal, einer der Gründe, warum man sich dann entschieden hat, ein Unternehmen zu gründen, ja, nämlich nicht nur, also um diese Software herum, auch noch alles andere noch drumherum zu bauen, was man braucht, damit das ausskalieren kann. Und da muss man auch Fragen lösen, wie zum Beispiel, was ist eigentlich das Governance Framework, was ich da habe? Wer hat welche Verantwortlichkeiten? Wie ist das compliant, also mit der Regulatorik und mit dem Gesetz? Und dann braucht man natürlich auch Technologie dazu, wie zum Beispiel ein Blockchain-Netzwerk. Man braucht auch Software, mit der man dann die Wertpapierregister auch abbilden kann. Und das ist ja genau das, was wir bei Swiat machen. Also das Ziel ist es ja, all das, was die Banken brauchen, um jetzt zu skalieren und nachts auch gut schlafen zu können. Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Welche Technologie braucht man und welche Legal- und Governance-Strukturen muss man drumherum noch installieren? Das ist das, was Swiat lösen will. Das ist eine der Hauptaufgaben. Und dazu haben wir noch ein zweites Produkt, was sich im Bereich Wertpapierleihe befindet. Also sprich, wie kann man jetzt Wertpapierleihe betreiben, wie kann man Collateral Trading machen, wie dockt man dann mit dieser neuen DLT-Welt, um das alles dann auch irgendwann mal zusammenzubringen. Ja. Das ist so im Groben, was wir beschreibt machen. Ja.
Ja, das ist schon mal ein toller Einstieg. Vielleicht kannst du das Wort Wertpapier noch spezifizieren. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Was heißt das ganz konkret? Ihr habt ja auch schon die Schatzbriefe, glaube ich, aus dem Sparkassensektor abgebildet. Da kann man es vielleicht ganz genau erkennen. Und dann hatten wir ja auch in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir jetzt so langsam sehen, dass wir aus der Prototyp-Experimente-Welt rübergehen in das Produktivsystem hier und da. Manchmal klappt es schon, manchmal klappt es nicht. Und dann wolltest du unbedingt noch die Frage beantworten, die finde ich sehr spannend, habe ich noch mit kaum jemand drüber gesprochen, nämlich wie schafft man es da jetzt 10.000 oder 100.000 Wertpapiere drauf zu bekommen?
Genau. Also genau, vielleicht reden wir erstmal über welche Arten von Instrumenten wir hier sprechen oder welche Arten von Wertpapieren. Wir fokussieren uns im Moment auf alles, wo die Banken gut damit leben können und was regulatorisch sozusagen abgedeckt ist. Ja. Und sprich Inhaberschuldverschreibung, Namensschuldverschreibung, Krypto-Voranteile oder Voranteile im Allgemeinen. Das ist quasi der Fokus aus der Business-Sicht, wo wir quasi Fokus drauf setzen. Und der interessante Punkt dabei ist aber, die Technologie unten drunter, ja, die interessiert sich ja gar nicht so sehr eigentlich. Ist es jetzt eine Aktie oder ist es ein Fondsanteil oder ist es irgendwo ein Bond? Weil genauso gut könnten es auch im Grunde irgendwie Apple sein, was in diesem Register sozusagen gemanagt wird, ja. Und das heißt, diese Technologie, die wir da bauen, klar, Fokus auf alles das, was die Banken ja schon irgendwo kennen und was regulatorisch abgedeckt ist. Aber prinzipiell muss man es auch sehen wie so eine allgemeine Tokenisierungs-Engine, ja, also mit dem man auch NFTs und auch beliebige andere Tokens abbilden können. Wobei das jetzt bei uns aktuell noch nicht im Fokus ist. Ja. Genau. Das ist der eine Part. Der zweite Part, wenn ich mich jetzt richtig an die Reihenfolge erinnere, war ja, was braucht man, um zu skalieren? Ja. Also oft ist es so, dass man irgendwie mit Stück Technologie reingeht und dann sagt, ja, das ist doch toll. Also man kann sehr viele verschiedene Sachen jetzt damit machen und das wird alles revolutionieren und so weiter und so weiter. Und dann stellt man irgendwie fest, okay, das ist jetzt nur eine Facette von vielen. Ja. Und die anderen Facetten, die in Einklang noch damit gebracht werden müssen, ist es ja die Legal-Seite und die Business-Seite. Und die Legal-Seite, da meine ich auch jetzt auch Compliance und Regulatorik. Ja. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Produkt rausbringe und es ist irgendwie nicht klar, wie macht jetzt die Bank letztendlich Outsourcing, wie kauft sie dieses Produkt ein? Ja, weil Smart Contracts sind auch nur Software, ja? Auch wenn sie jetzt irgendwie auf einer dezentralen Infrastruktur laufen. Ja? Wenn diese Fragen nicht geklärt sind und wenn auch nicht die Fragen geklärt sind, wer trägt welche Verantwortlichkeit in diesem Ökosystem, dann ist es sehr schwierig, aus der regulatorischen Sicht und auch aus der Risikobewertungssicht zu skalieren. Ja. Also ein typisches Beispiel jetzt in diesem Umfeld ist es ja, wo sehr viele sehr gerne draufgehen, ist es ja beispielsweise die Polygon-Blockchain. Ja. Und aus der technischen Sicht zum Beispiel ist es eine sehr angenehme Sache, ja, weil vieles wird einem abgenommen und man kann einfach da draufgehen. Und wenn man jetzt aber aus der Sicht der Bank eine Art Risikobewertung dieser Blockchain halt machen sollte, ja, dann stellen sich sehr viele Fragen in die Richtung nach dem Motto, erstmal muss ich überhaupt Transparenz schaffen, wer ist wofür verantwortlich. Ja. Und dann komme ich beispielsweise bei der Polygon-Blockchain, käme ich ja sehr schnell zu dem Punkt, okay, bestimmte Smart Contracts oder bestimmte Mechanismen sind ja von einem kleinen Set von Leuten, werden sie gemanagt, aber es herrscht letztendlich irgendwo gar keine Transparenz darüber, wer das ist, ja, und vor allem nicht, ist er überhaupt qualifiziert, das zu tun. Und läuft alles jetzt irgendwie bis jetzt gut, nur weil es irgendwie gerade ein Zufall ist, ja, dass alles gut läuft, gibt es irgendwie ein Moment, wo ich irgendwie böses Erwachen habe und irgendjemand das Versehen irgendwie das deaktiviert hat und dann das Ganze ja stehen bleibt. Und das sind genau die Fragen, die sich Banken ja stellen, ja, und die im Rahmen auch einer Risikobewertung letztendlich und im Rahmen von Outsourcing auch stattfinden müssen. Und wenn man da jetzt im Grunde nicht die Transparenz darüber schafft, wer ist wofür verantwortlich und welcher Teil wird von der Technologie übernommen, ja, dann ist es sehr schwierig, diese Risikobewertung zu machen. Und wenn ich die nicht machen kann, dann komme ich sehr schwer über Proof of Concept hinaus. Also das ist der eine Part. Und der zweite Part ist, ich muss auch irgendwo eine Plattform auch haben, die mir das alles bereitstellt, was ich gerade beschrieben habe, auf der anderen Seite aber auch Möglichkeit eröffnet, tatsächlich mehrere Use Cases nebeneinander aufzustellen. Weil sehr viele Konsortialprojekte, die es bis jetzt gab, die waren ja immer nach dem Muster gestrickt, ich habe immer einen kleinen Use Case, einen kleinen Teilnehmerkreis und dann baue ich irgendwie eine Blockchain, packe diesen Use Case da drauf und mache meine Governance sehr Use Case spezifisch. Und wenn jetzt jemand Zweites kommt und sagt, ja, aber ich brauche jetzt nur einen kleinen Teil davon, man wird trotzdem gezwungen, dass er sich komplett einkaufen muss in das Ganze. Ja. Und das skaliert natürlich nicht. Und dann fühlt sich das Ganze so an, als ob man jetzt irgendwie, man wollte für iPhone eine App entwickeln, ja, aber davor hat man noch irgendwie Betriebssysteme und iPhone selbst gebaut, bevor man diese App draufpacken konnte. Und was wir bei Swift versuchen zu lösen, ist das voneinander zu entkoppeln auch und zu sagen, okay, das hier ist eine Basis, das können verschiedene Leute wiederverwenden und das ist auch also angenehm aus der regulatorischen und Compliance-Sicht, also für die Banken sich da einzukaufen, aber es wird nicht so sein, dass es bleibt die Möglichkeit offen, dass verschiedene Use Cases auf diese gemeinsame Basis da drauf gepackt werden und auch eventuell miteinander konkurrierenden Use Cases. Ja, also so, dass man dann kollaboriert auf der Infrastrukturebene, aber immer noch Wettbewerb haben kann auf der Use-Case-Ebene. Also sprich genau das, was im Public-Permissionless-Umfeld passiert, aber mit einer, sagen wir mal, regulatorisch freundlicheren Infrastruktur unten drunter mit klar aufgezielten Verantwortlichkeiten. Ja.
Und deswegen auch das Thema private und nicht public?
Deswegen das Thema vor allem permissioned. Ja. Nicht permissionless, weil wenn du sagst, ich will die Verantwortlichkeiten klar zuordnen können, dann muss man auch irgendwo eine Art Identität ja letztendlich ausstellen und spätestens im Konfliktfall in der Lage sein, zu sagen, für den Part war der verantwortlich und wenn es jetzt irgendwie vor Gericht geht, dann kann man die ganze Kette letztendlich irgendwo zurückverfolgen.
Ja, aber das würde ja auf einer Public-Infrastruktur auch funktionieren. Also wir wollten ja an der Stelle noch diskutieren, warum Private und nicht Public. Ihr seid ja eins der wenigen Projekte, die in den Bereich Private wieder vorstoßen, wie damals in Anführungszeichen. Gell, das ist bemerkenswert. Deswegen wollten wir an der Stelle ergründen, du bist CTO, also wer weiß es besser als du, warum macht es Sinn und warum macht ihr es nicht anders? Aber jetzt, du hast gerade gesagt, man könne es bei euch dann sehr gut nachvollziehen, die Rollenverteilung, wer macht was, aber das könnte man doch auf einem Public-System auch.
Genau. Also diese Permissionierung, die ist ja vielschichtig. Ne? Also die Permissionierung gibt es auf der Netzwerkebene und die Permissionierung gibt es auf der Applikationsebene. Und wenn man jetzt die Applikationsebene betrachtet, ja, ist es ja im Grunde egal, ob du jetzt irgendwo in Permission Network bist oder in Public Permissionless, weil auch auf Ethereum Mainnet, ne, wenn man sich die ganzen DAOs anschaut und so weiter, da werden auch Whitelists geführt, was letztendlich auch eine Art Permissionierung ist. Also da unterscheiden sie sich gar nicht so groß. Ja. Und unsere Software letztendlich könnte man auch genauso nehmen und auch auf Polygon oder Ethereum Mainnet deployen. Das ist kein Unterschied. Der Unterschied ist auf der Blockchain-Ebene. Ja. Und also quasi auf der Netzwerkebene. Der Grund, also einmal bezüglich der Verantwortlichkeiten ist es ja erstmal, wer ist im Grunde ja verantwortlich, dass diese dezentrale Infrastruktur läuft, ja? Und das ist Das ist in Ethereum Mainnet, Public Mainnet ja so gelöst, dass das im Grunde ja durch die massive Verteilung letztendlich irgendwo so eine gewisse Sicherheit halt entsteht, ja. Und das Problem aber bei Ethereum Mainnet ist es ja, dass es diese typischen Probleme gibt, die stückweise natürlich immer weiter abgebaut werden, aber es gibt irgendwie 3-4 Probleme noch, wie zum Beispiel Congestion, also dass man irgendwo nicht unbedingt sicher sein kann, dass man irgendwo die Kapazität ja hat, also wenn das nächste CryptoKitties Version 3 oder 4 rauskommt, ne, und dann die Register für den ganzen Tag stehen bleiben von den Banken, ja, dann ist es halt ein untragbarer Zustand. Der zweite Punkt ist natürlich, sind die ganzen Gasfees, die außer ja, Kontrolle letztendlich sind. Also wenn eine einfache Transaktion irgendwie mehrere Dollar kostet, dann brauche ich erst gar nicht irgendwo anfangen zu argumentieren, dass alles besser ist als Clearstream zum Beispiel oder die zentrale Infrastruktur, die ich habe. Ja. Und der dritte Punkt ist ja die faire Sortierung der Transaktionen. Also man darf nicht vergessen, im Ethereum Mainnet können ja die Miner ja Frontrunning machen. Die entscheiden ja letztendlich, welche Transaktion in welche Reihenfolge halt kommt. Und die könnten auch sich entscheiden, eine gewisse Art von Zensur auch vorzunehmen. Und das wäre auch natürlich schlecht. Also wenn beispielsweise wenn man jetzt sich entscheiden würde, ein Institut irgendwo mal zu boykottieren, ja, dann könnte man, wenn man genug Konsens natürlich aufstellt, könnte man beispielsweise die Transaktion dieses Instituts, könnte man ja, die Reihenfolge könnte man zensieren oder vielleicht sogar komplett rausnehmen, ja. Und das sind die Probleme mit dem Ethereum Mainnet, ja. Und ich glaube, diese Probleme, die Chance ist gut, dass die nächsten, sagen wir mal, 5 Jahre, nachdem die ganzen Surges und Verges und Purges und Splurges irgendwie gemacht worden sind, dass die auch aus dem Weg geräumt sind, ja.
Merch ging es ja los, gell? Und jetzt Purge, Lurge, whatever, was kommt jetzt, was kommt als nächstes? Kurzer Exkurs, weißt du es? Ich weiß es
gar nicht. Das kann ich dir gar nicht sagen, aber ich weiß, also Surge, Verge, Purge und Splurge, das sind die nächsten, die kommen. Und wenn man jetzt guckt, wie lange Merge gedauert hat, ja, dann würde ich sagen, die nächsten 5 Jahre vielleicht, dann lösen vielleicht die 4 auch noch. Und dann ist vielleicht eine andere Situation, aber im Moment ist es sehr schwierig, eigentlich direkt auf Ethereum Mainnet Use Cases zu skalieren. Ja? Und wo gehen die Leute dann hin? Die Leute gehen dann auf Sidechains wie Polygon. Und jetzt, wenn man dahin ausweicht, dann kommt man zu dem Punkt, wo es dann schon sehr wohl eine Rolle spielt, so nach dem Motto, wer kontrolliert das, wer verwaltet das, wer hat die Entscheidungsmacht, weil es nicht so breit aufgestellt ist wie mit Ethereum Mainnet. Also dieses Trilemma, ne, mit Security Scaling und so weiter. Ja. Und unser Antritt ist es zu sagen, natürlich wäre es schön, wenn alle jetzt irgendwie auf Ethereum Mainnet gehen würden, wir wären auch gerne dabei, ja. Aber im Moment skaliert es nicht. Also sucht man eine Skalierungslösung und so. Und jetzt kann man in eine Sidechain reingehen mit niedrigeren Security Level. Und da sehen wir halt diese Probleme, weil die Verantwortlichkeit nicht klar definiert sind, ja, und nicht transparent auch vor allem sind. Man braucht ja nur, da gab es ja dieses typische Beispiel, ne, also mit Multisig bei Polygon, ne, da gab es auch so einen sehr interessanten offenen Brief, ja, von einem, sagen wir mal, Forscher dazu. Und die sind komfortabel technisch, aber die Verantwortlichkeiten sind nicht klar. So, und deswegen sagen wir, weil wir jetzt skalieren wollen, müssen wir auch was Ähnliches machen, also eine Ethereum-Sidechain sozusagen, ja. Aber wir wollen es machen mit dem Unterschied, dass im Grunde diese Verantwortlichkeiten und die Governance und die ganzen Regeln explizit und ganz klar aufgelistet sind und das dezentral nicht heißt, so nach dem Motto, ich war nicht verantwortlich für den Teil, wenn es mal knallt. Ja. Also das ist quasi oft so der Missbrauch vom Begriff dezentral, also den wir
ja, brauchen. Also das ist ganz spannend, weil also jetzt kommt mal eine Frage, die möglicherweise aus deiner Sicht ein bisschen blöd ist, gell? Vielleicht finde ich sie selber blöd, wenn ich es mir später anhöre. Und zwar, wir unterscheiden ja immer zwischen public und permissioned und wir meinen, zu wissen, was damit gemeint ist, ja, durch diese zwei Worte. Aber das Wort Permission, also Public ist ja was Absolutes. Entweder du kannst drauf schreiben oder halt nicht. Aber Permission ist ja was du ganz vielfach untergliedern kannst in ein riesengroßes Rechte-Netzwerk. Der eine darf das, der andere darf das. Du hast, Permission ist ja nicht nur schreiben und lesen, ja, nein, sondern theoretisch kannst du ja unterschiedliche Rollenverteilungen oben drauf schrauben. Das quasi bestimmte Akteure, inklusive Regulator von mir aus, ja, bestimmte Akteure dürfen potenziell in relativ feingliedriger Weise bestimmte Änderungen vornehmen oder halt auch nicht. Der eine, der darf Aktien, also blödes Beispiel, der eine darf Aktien transferieren, der andere Schuldverschreibungen, der andere darf Euro-Zahlungsverkehr machen, der andere darf die Tokens löschen, der andere darf minten, der andere darf sie burnen, aber halt nicht alle dürfen alles machen. Public würde ja bedeuten, dass theoretisch derjenige, der Zugang hat zu dem Smart Contract, alles machen kann. Ja, also jetzt mal ganz plastisch gesprochen, ja, es sei denn, du baust dort wiederum ein Zugriffssystem ein. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, dann nutzt ihr quasi dieses Permissioned nicht nur als Permissioned, was dem Public gegenübersteht, sondern ihr baut da quasi ein ganzes Rechtesystem obendrauf, um letztendlich da auch die Zugangskontrolle für ganz feinkörnige Maßnahmen zu haben, was ja auch dann impliziert, Ivica, dass ihr im Vorhinein euch erstmal ganz lange Gedanken darüber gemacht habt, welche Zugriffsrechte gibt es denn überhaupt und in welchen Hierarchien sind die angeordnet, wer darf schreiben, wer darf lesen, wer darf was für welche Bereiche. Das müsste ein relativ komplexer Zugriffsbaum sein. Und dann heißt es, okay, die DK-Bank darf diese 5 Sachen machen, die anderen 80 nicht. Und der Regulator darf diese 2 Sachen machen und die anderen 43, 83 Sachen nicht, wie auch immer. Und so würde ich jetzt quasi dieses Wort Permission ein bisschen tiefer legen. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau, das geht in die Richtung. Also das ist genau so, wie du sagst. Also dieses Permission ist erstmal halt auf unterschiedlichen Layern angesiedelt. Und es gibt ja halt diesen Netzwerk-Layer, so nach dem Motto, wer darf Validator sein? Das ist zum Beispiel eine ganz einfache Frage. Wer darf Validator sein in diesem Proof-of-Authority-Netzwerk? Und dann ist auch die Antwort, derjenige, der die Antwort gibt, letztendlich ist er eine Art Gatekeeper, ja, der dann sagt, okay, du darfst, weil du diese und diese Kriterien erfüllst. Ja. Dann der zweite Layer ist dann der Applikationslayer, wo ich irgendwie sage, ich habe eine Registersoftware. In dieser Registersoftware bestimme ich, wer ist der Registrar. In dieser Registersoftware bestimme ich, wer ist der Investor, wer ist Depotbank und so weiter. Also da muss ich auch diese Privilegien auch zuordnen. Und das ist tatsächlich so ähnlich, wie du es gesagt hast. Also wir haben im Grunde für das Netzwerk, haben ja die Spielregeln definiert und auch die Rollen auch definiert und wer unter welchen Umständen, unter welche Voraussetzungen letztendlich welche Rolle übernehmen darf, ja, und welche Verantwortung trägt er dabei. Ja. Und auf der Applikationsebene haben wir es ja genauso gemacht, ja. Und jetzt aber mit dem großen Unterschied zu vielen anderen privat permissionierten Konsortialchains, sage ich mal, wir haben es in der Weise konstruiert, dass Use Cases, also dass erstmal mehrere Instanzen von gleichen Use Cases nebeneinander existieren können, wo diese Rollen von unterschiedlichen Teilnehmern übernommen werden. Wie zum Beispiel die Registersoftware, die wir haben. Man kann ja sagen, Bank 1 installiert das. Und dann ist Bank 1 der Operator halt von dieser Instanz. Aber genauso gut kann eine zweite Bank 2 eine zweite Instanz installieren, wo sie auch der Operator davon ist, ja. Und wir wollen auch erlauben oder wir wollen so designen, dass auch konkurrierende Cases nebeneinander existieren können, dass ich sagen kann, Registersoftware 1, Registersoftware 2 von einem anderen Anbieter. Aber es ist ganz klar geregelt, so nach dem Motto, die Rolle Software-Provider, die Rolle Software Operator, die Rolle Registrar, die Rolle Emittent, die Rolle Investor und so weiter. Dass das immer ganz klar ist, wer welche Rolle trägt. Ja. Und dieses Modell ist natürlich applikationsspezifisch irgendwann mal dann auch. Und das wollen wir auch offen halten, dass auch andere Third-Party-DApp-Anbieter auch reingehen können und sagen können, okay, jetzt habe ich eine DApp und ich habe auch ein Modell definiert für diese DApp und jetzt bringe ich diese DApp auch ins Ökosystem. Ja.
Das heißt quasi, wenn ihr heute Permission seid, dann ist da durchaus die Vision da, das zunehmend zu öffnen und dann quasi mit der Permission-Funktion, wie wir sie jetzt gerade besprochen haben, dann trotzdem hinreichend public zu werden. Also jetzt nicht ganz public, einverstanden, aber zumindest so public, wie andere Netzwerke eben auch sind, die von Delegated Validators und so weiter unterhalten werden.
Also wenn ich noch ein bisschen feiner differenzieren dürfte.
Ja, gerne.
Für mich sind es ja im Grunde 3 Dimensionen, also nach denen ich das immer klassifiziere. Also die eine Dimension ist es public oder private. Und public, private im Sinne, wer darf verbinden mit diesem Netzwerk und wer darf die Daten von diesem Netzwerk lesen. Und dann gibt es die Dimension permissioned und permissionless. Und die beschäftigt sich mit der Frage nach dem Motto, muss ich jemanden um Erlaubnis fragen, um etwas tun zu dürfen.
Auf diese Änderungen Netzwerke vorzunehmen, ja.
Um Änderungen vorzunehmen. Wer darf Transaktionen schicken? Wer darf überhaupt sagen wir mal, die interne Bezahlwährung oder Einheit oder wie auch immer man das nennen mag, haben. Wer darf von wem zu wem was transferieren? Wer darf Applikationen deployen? Also so auf diese Ebene. Ja. Und dann gibt es natürlich die zweite Ebene, wie wir gesagt haben, das ist mehrschichtig auf der Applikationsebene. Und da ist ja der Unterschied zu Public Permissionless Chains ja nicht sehr groß, ne? Weil die haben ja auch Permissionierung auf der Applikationsebene, klar. Und die dritte Dimension ist es ja, wegen dem bezogen auf Konsensusalgorithmus. Also ist es ein egalitäres System oder ist es ein autoritäres System? Also autoritär im Sinne, ich habe irgendwo eine Liste von Autoritäten, ja, und es gibt jemanden, der bestimmt, wer auf dieser Liste kommt und wer von Liste weggeht als Validator in diesem Netzwerk. Oder ist es ein egalitäres System im Sinne, dass sozusagen jeder im Grunde sich die technologischen Mittel beschaffen kann, wie bei Bitcoin zum Beispiel, irgendwelche Mining-Equipment holen kann und dann einfach durch Investitionen von Strom und Hardware sozusagen nimmt er an den Konsensusalgorithmus teil. Also das sind die drei Dimensionen entlang, die wir differenzieren. Und im Moment ist es ja private, permissioned, autoritär.
Also, genau. Macht Sinn, aber trotzdem jetzt einfach der Vollständigkeit halber Folgefrage, warum ist das, was ihr macht, trotzdem besser als eine klassische Datenbank? Also im Sinne von einer zentralen Datenbank, bildlich gesprochen wie eine Art Excel-Tabelle, warum ist es trotzdem besser? Weil ihr verteilt arbeiten könnt, weil es quasi nicht in eurem Besitz ist, diese Datenstrukturen, diese Transaktionen vorzunehmen, sondern eben trotzdem einen Konsenszwang gibt unter den Betreibern. Das sind vielleicht momentan nur eine Handvoll, aber es könnten übermorgen 20 oder 40 sein.
Ja, also genau, die Antwort ist ja ganz einfach, ja, weil es schwierig ist, also oder andersrum. Also was ist eigentlich der Vorteil von der Blockchain? Der Vorteil von der Blockchain ist es ja, Leute können ja zusammenarbeiten in einem Prozess, im Datenmodell, ohne dass ein Intermediär im Grunde sozusagen die schützende Hülle um diese Prozesse und Daten halt bauen muss, ja, also für die Integrität sorgen muss. Und jetzt durch Blockchain brauchst du ja keinen Intermediär mehr. Und dann machst du es möglich, dass auch Konkurrenten sich quasi im gleichen Prozess- und Datenmodell treffen und nebeneinander letztendlich irgendwo ihre eigenen Instanzen aufziehen und die aber nach Bedarf miteinander verbunden werden können. Ja, und das typische Beispiel jetzt bei den Registern, ich werde ja unterschiedliche Registerführer haben, ja, die vielleicht unterschiedliche Registersoftware machen. Und jetzt habe ich ein System, wo ich die dezentral betreiben kann, aber trotzdem kann ja jeder seine eigene Souveränität behalten.
Also genau, weil ihr das Protokoll quasi vorgegeben habt und in Stein gemeißelt habt und damit ist die Intelligenz im Protokoll und die UI oder also die Anwendungsebene, egal ob jetzt Browser oder proprietäre Lösung oder eine App, stöpselt sich in einer relativ flachen Art und Weise an dieses Deep-Protokoll dran, wie man es so ein bisschen aus der historischen...
Es ist ein bisschen mehr als das. Es ist ein bisschen mehr als das, weil der Hauptvorteil ist es ja, dass die Daten, die zu der Anwendung gehören, dass die im Datenhaushalt des Data Owners dabei sind. Ja, das heißt, auch wenn wir jetzt unten, sagen wir mal, ein autoritäres, permissioniertes Blockchain-Netzwerk haben als Ausführungsumgebung, haben wir oben drüber sehr viel Autonomie und Souveränität. Ja, weil wenn ich jetzt als Registerführer meine Software darauf deploye, auf diesem dezentralen Netzwerk, dann kann ich die Daten, die dazugehören, ja, die privaten Daten, die dazu angereichert sind, bei mir selbst behalten. Und ein anderer Registrar könnte das genauso tun. Und jetzt können die Daten nach Bedarf untereinander teilen. Das heißt, keiner muss irgendwo Souveränität über seine eigenen Daten aufgeben, aber trotzdem können sie miteinander reden und es fühlt sich an, als ob sie im gleichen System halt drin wären. Ja.
Genau, analoges Beispiel kennt man ja aus der Autowelt. Ja, da gibt es quasi den OEM, BMW und es gibt zig Zulieferer und die eigentlich würden gerne alle in einem gemeinsamen Datenmodell arbeiten, aber niemand vertraut dem anderen, weil der Zulieferer seine ganzen Daten eben nicht in ein System speichern möchte, wo quasi theoretisch BMW in die Datenbank gucken kann. Das ist ja genau das, wo du quasi auf Datenbank-Ebene eigentlich geschützte Räume bauen musst und die müssen dann theoretisch von außen erzeugt worden sein. Die können nicht von BMW oder von Daimler erzeugt worden sein, sonst traut der Supplier dem nicht. Das ist ja genau die gleiche Analogie.
Das ist eine sehr gute Analogie und jetzt musst du dir vorstellen, statt dass es jetzt jemanden gibt, der so ein zentrales System anbietet und verwaltet, wo alle Daten sammeln, was die Autohersteller niemals machen würden, weil es schwierig wäre, sich auf einen zu einigen, kann jetzt jeder seine Slice von diesem Datenmodell bei sich behalten, aber trotzdem über die Blockchain können sie miteinander das Ganze synchronisieren und Integrität sicherstellen des Ganzen.
Also finde ich absolut schlüssig erklärt, wobei du bist selber ja trotzdem ein Freund von den Kryptoassets, Ethereum und so weiter und so fort. Also gell, du bist jetzt ja nicht ein Hardliner für alte IBM-Systeme und Ähnliches, sondern du bist einfach in der Lage zu differenzieren, wann macht ein Kryptoassets dezentrale Art wie Ethereum Sinn, wann Bitcoin und wann eben für euch in eurem Fall eben nicht. Also das muss man einfach vorneweg schicken, weil früher gab es ja die Hardliner auf der linken oder Hardliner auf der rechten Seite und es gab noch nicht diese hybriden Menschen wie dich, die eigentlich alles verstehen und dann erst eigentlich solide Entscheidungen treffen können, was sie bauen wollen, korrekt?
Das ist, vielen Dank für die Beschreibung, das trifft das ganz genau. Das trifft es ganz genau, weil die Frage ist immer, was will ich erreichen und was ist der Need, den ich habe? Weil zum Beispiel in der Bankenwelt, wenn die Validators in diesem permissionierten Netzwerk unten drunter kommen aus dem Umfeld, zum Beispiel Technologieprovider, mit denen die Banken sowieso zusammenarbeiten, dann stellen ja die Banken ja gar nicht diese Trust-Frage, sondern nach dem Motto, guck mal, diese 10 Validators, auch wenn es ein autoritäres, permissioniertes Netzwerk sozusagen ist, diese 10 Validators werden mich jetzt in irgendeiner Art betrügen oder nicht das einhalten, was sie ja versprechen. Das heißt, in diesem Kontext stellt sich eigentlich gar nicht die Frage nach absolute Dezentralität, die sehr schwierig zu erreichen ist. Ja. Und deswegen gehen wir halt diesen Trade-off, dass wir sagen, wir reduzieren den Grad der Dezentralität, aber immer noch dezentral genug, damit unterschiedliche Player, die eventuell auch konkurrieren im Markt, miteinander die Motivation haben, trotzdem darauf zu kommen und zu profitieren von diesem zentralen Prozess und Datenmodell, wo sich alle treffen können. Ja, und das ist das, was Effizienzen schafft. Ja. Und das ist das, was wir anstreben. Und wenn Ethereum irgendwann mal so weit ist, ja, dass diese ganzen Urges quasi durch sind und alle diese Probleme gelöst sind, da bin ich der Erste, der die Software, der vorschlagen wird, die Software darauf zu migrieren. Ja. Also auf jeden Fall. Aber diese Art Skalierung, die wir brauchen, können wir im Moment halt nicht auf Ethereum Main erreichen.
Genau, es gab ja die Siemens-Transaktion, gell, 50 Millionen Bond auf Polygon-Basis. Warum hat das trotzdem funktioniert, um einfach das in den Kontext hier zu rutschen? Warum? Weil das natürlich ein Einzelfall war, gell? Das war nicht der systematische Versuch, hier 10.000 Wertpapiere zu erzeugen, sondern es war halt mal wieder ein sehr fortgeschrittener Prototyp mit ein paar neuen tollen Features, aber es war trotzdem noch kein Produktivsystem, richtig?
Also ich würde es als Proof of Concept bezeichnen, ohne jetzt den Kollegen zu nahe treten zu wollen. Das war sehr progressiv und sehr mutig auch. Und genau solche Sachen braucht man ja auch, um zu gucken, also wo die Grenzen sind. Aber das ist nicht eine Schablone, wo man dann sagt, okay, jetzt nehme ich diese Schablone und mache es dann 1000-mal als Wiederholung und nicht nur mit 60 Millionen, was extrem wenig ist für einen Bonus und irgendwie mit 100, 200, 300, 400 Millionen, ja. Und das ist genau die Frage, die wir lösen wollen. Und die Sachen, über die wir ja gesprochen haben vorhin, das sind ja letztendlich irgendwie die Roadblocker, die man noch aus dem Weg räumen muss, um Technik herum noch das gesamtheitliche Produkt zusammenzubauen, was es genau ermöglichen würde, dass man tatsächlich von 1 auf N geht und nicht nur immer wieder zeigt, von 0 auf 1 habe ich es geschafft. Ja. Und man muss auch noch anhängen, also wenn man so ein bisschen die Compliance Abteilung der Bank hängt, ein Prototyp ist leichter durchzubringen, als zu sagen, guck mal, das skaliere ich jetzt irgendwie mal zum Geschäft. Ja.
Wenn du sagst Skalierung, was schwebt euch da vor? Also wenn die Frage jetzt nicht so weit geht, gell, wenn das vertraulich ist, absolut einzusehen. Aber wie schnell wollt ihr 100 Wertpapiere, 1000 oder 10.000 auf dem System haben? Wie gesagt, wenn es vertraulich ist, gell, einfach nicht sagen. Genau,
also vielleicht kann ich mal ein bisschen allgemeiner über das. Genau. Also was braucht man eigentlich, um jetzt diese Skalierung zu erreichen? Also also es gibt verschiedene Wertpapierarten. Also zum Beispiel die Namensschuldverschreibung, die sind ja relativ, sagen wir mal, da gibt es nicht so viele Bewegungen, ja. Also das könnte man jetzt schon eigentlich skalieren. Und letztendlich ging das ja vor EWPG ja auch schon. Ja, also das wäre eigentlich der erste Antriebspunkt. Und der zweite Antriebspunkt ist ja über EWPG und Inhaberschuldverschreibung. Aber die werden erst fliegen, wenn die Frage des Sekundärmarkts geklärt ist. Ja, das heißt, man muss ja das, was jetzt durch Pilotregime, diese ganzen Türen, die jetzt aufgegangen sind, durch die muss man gehen und natürlich auch Software und Prozesse einschleifen, ja, damit auch Sekundärmarkt bedient werden kann, weil Inhaber Schuldverschreibung ohne Sekundärmarkt ist halt, ja, wie soll ich sagen, nur beschränkt letztlich. Aber nichtsdestotrotz, ja, muss man natürlich die Zeit nutzen, die wir nutzen und die anderen ja auch, um die ganze Software und die ganzen Prozesse und die ganzen Regelwerke und Governance und Compliance drumherum auch noch zu finalisieren. Ja. Und parallel muss man natürlich gucken, dass man im Rahmen des Pilotregimes die MTFs, also die, sagen wir mal, Exchanges sozusagen, an diese neuen Quellen dran dockt, ja, wo die digitalen Assets direkt auf der Blockchain emittiert werden. Ja. Und das sind so, sagen wir mal, also Namensschuldverschreibung könnte man jetzt schon skalieren. Und wir haben ja mit Sparkassenbriefen angefangen, weil es, sagen wir mal, ein dankbares Produkt ist, ja, von der Komplexität her gesehen. Und wie gesagt, und damit Inhaberschuldverschreibung skalieren, wird man noch einen Teil aus dem Pilotregime noch implementieren müssen, damit der Sekundärmarkt auch gedeckt ist. Ja. Genau, aber dann wird die Technologie bereitstehen und die Technologie, die wir bauen, die ist ja nicht nur für das eine oder das andere. Die technologische Basis ist halt sehr, sagen wir mal, homogen und generisch und kann dann auch verschiedene Anteile dann abdecken. Ja.
Sehr gut. Ja, so langsam Richtung Ende unseres Interviews hier. Innovationen in Banken, was bedeutet das? Wir wissen ja, dass die dezentrale Welt Tag für Tag Dutzende neue Innovationen erzeugt, Privacy Coins und neue Smart Contracts und DeFi und NFT und alles Mögliche. Offenbar sind es nicht die Banken und stattdessen ist es eher so, dass die Banken sich ab und zu mal einzelne Innovationen rauspicken und dann aber eben die Skalierung erreichen, wie es die dezentrale Welt eben nicht auf Knopfdruck kann. Das wäre so mein Start in diese Frage. Wie siehst du das?
Ja, es ist so ähnlich, ja, sehe ich so ähnlich, wie du es beschrieben hast. Also wenn man sich mal anschaut, wo kamen ja die ganzen Innovationen, also die kamen ja aus dem Public Permissionless Umfeld, muss man ganz klar sagen. Also die ganzen ICOs, auch wenn da jetzt natürlich sehr viel verbrannte Erde auch dabei war und die DeFi-Welt. Und das ist also für mich ein Innovationsdschungel, ja. Und auch Dschungel im Sinne vieler Lebewesen, aber auch im Sinne von da kann man ganz leicht irgendwie ausrutschen und sterben. Und 200 Millionen können ja ganz schnell mal verloren gehen. Aber man muss ganz klar sagen, also, das Interessante kommt tatsächlich aus diesem Umfeld. Wo die Banken dann auf der anderen Seite gut sind, ist es ja zu skalieren. Weil die haben ja die Kundenschnittstellen, ja, die haben ja die Masse und die kann ja sehr viel bewegen. Aber sie sind natürlich durch all diese Sachen, die ich vorhin genannt habe, damit sie skalieren können, muss das gesamtheitliche Produkt aufgebaut sein. Ja, es reicht nicht nur ein bisschen Technologie und ein bisschen Experimente zu machen. Und das braucht seine Zeit. Ja, also das braucht seine Zeit und das ist auch, sagen wir mal, Teil der Mission, also die wir auch bei Swiat ja haben, also das irgendwo mal den Boden dafür vorzubereiten. Und da muss man nur wissen, die Banken, gut, das sind so große Konzernstrukturen und jedes größeres, komplexes System hat ja irgendwo seine Schwierigkeiten, Änderungen hervorzubringen. Das ist nicht nur für Banken, das ist allgemein für größere, sagen wir mal, Organisationen die Schwierigkeit. Aber meine Erfahrung ist es ja, dass sich da auch sehr viel geändert hat. Also es gibt in jedem Konzern, egal wie konservativ der ist, es gibt ja immer einen Anteil von, sagen wir mal, Leuten, die irgendwo die Business Opportunity sehen und auch bereit sind, gewisse Risiken einzugehen und auch extra Meilen zu gehen und die auch die Fähigkeit haben, sich quasi am Immunsystem der Organisation vorbeizuschleichen und dann auch innovative Projekte, auch die Budgets dafür irgendwo mal zu finden und zu allokieren und auch tatsächlich dann so ein Produkt auch zu entwickeln. Ja, also das ist, denke ich mal, genau der Trick. Also die Banken könnten das natürlich unterstützen oder große Organisationen könnten das unterstützen, indem sie das aktiv fördern. Ja, also beispielsweise, was ich zufällig jetzt von SocGen kenne, ist, dass sie so eine Art Intrapreneurship-Programm haben. Also wo, ich glaube, SocGen Forge ist daraus entstanden letztendlich aus diesem Programm. Und ich denke mal, das ist etwas, was man in breiterem Maße in der ganzen Industrie auch etablieren sollte, damit auch in größeren Konzernen auch letztendlich Innovation besser gemacht werden oder schneller gemacht werden könnte. Ja.
Sehr schön. Sehr spannend. Gibt es noch was du hinzufügen kannst? Was braucht es quasi noch für das Thema Innovation? Gute Leute, Freiheit im Team, vernünftiges Management, Leadership, Legal, Compliance, weiß ich nicht, Was fällt dir da noch ein außerhalb der Reise?
Das Allerwichtigste sind zwei Faktoren wichtig. Also der eine Faktor ist, dass ich irgendwo ein Intrapreneur, nennt sich das, habe, also der wie ein Entrepreneur handelt, aber im Rahmen des Konzerns, also deswegen Intrapreneur, und der die Business Opportunity sieht und die Idee vorwärts treibt. Also das ist Punkt eins. Und der Punkt zwei ist, er braucht Sponsoren, weil alleine rennt er ja gegen die Wände, aber mit Sponsoren, und das fängt ja bei Mid-Level-Management an, ja, mit Sponsoren hat er gute Chancen. Also die,
aber ganz kurz, das Wort Sponsor müssen wir vielleicht für die Leute erklären, die das nicht kennen. Das sind quasi, wie würde man das nennen, so interne Mentoren, ist eigentlich zu schwach, gell?
Förderer, sagen wir mal, interne Förderer, die letztendlich...
Förderer, genau. Patron ist auch nicht, auch ein schönes Wort, gell? Aber interne Förderer, die sich da nicht aufsetzen, sozusagen.
Genau. Also die letztendlich irgendwo Budgets bereitstellen, die auch die Business Opportunity sehen und auch bereit sind, letztendlich sich ein bisschen auch risikomäßig aus dem Fenster zu lehnen und die letztendlich auch Türen auch öffnen können innerhalb der Organisation. Und bei Blockchain ist es insbesondere auch wichtig außerhalb der Organisation, weil klar, also die Beziehungen auf der Blockchain sind ja zwischen den Unternehmen, ja. Und
ja, aber jetzt sind ja Banken naturgemäß konservativ und regulatorisch geprägt. Eigentlich würde man das Thema Sponsor oder halt Förderer gerade von solchen innovativen Projekten gar nicht unbedingt bei einer Bank erwarten, gell? Also das würde man schon verstehen können, wenn es Banken gibt, die natürlich leider, klar, die aber leider eben solche Strukturen nicht aufweisen, dass sich eben niemand aus dem Fenster lehnen möchte, weil es halt konservative Geschäftsmodelle sind. Ja, das Gegenteil ist eben nicht regulierte Geschäftsbereiche, siehe FTX und Co., da gibt es genug Leute, die sich aus dem Fenster legen und so weiter und so fort. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine. Deswegen einfach da nochmal die Frage, warum habt ihr das bei der DK Bank? Ist es Zufall, ja, oder wie wird es systematisch gefördert, dass es quasi einen Sponsor gibt für euch?
Ja, jetzt weiß ich nicht, wie viel ich in meiner internen Struktur der DK fragen soll, aber was ich sagen kann, das hat bei der DK sehr gut geklappt, weil sich diese Sachen zusammengefunden haben, die ich erzählt hat. Ja. Und ich schließe mal so ab, also ein bisschen Glück gehört auch dazu. Ja. Aber egal, wie konservativ ein Unternehmen ist, ja, und ich beziehe es jetzt nicht direkt auf DK, aber allgemein gesagt, es gibt immer Potenzial für Intrapreneure, und die wiederum haben halt diesen Durchsetzungswillen, also dass sie auch einen Sponsor finden. Und das ist einfach durch die Größe gegeben, ja, auch wenn es nur 1% ist, der ganzen Organisation, sind es dann immer noch genug Leute, die man aber nur finden muss.
Super. Dann danke ich dir an dieser Stelle tausendmal für dieses aufschlussreiche Gespräch. Es war eins der ersten Gespräche seit einer ganzen Weile, wo wir das Thema Permission Blockchain also wirklich mal mit Sinn und Verstand auf den Prüfstand gestellt haben. Vielen Dank. Und ja, ich freue mich, dass es bei euch gut vorangeht. Ich glaube, da wird man sicherlich in den nächsten Jahren noch viel von euch hören. Vielen Dank, Ivica, und dir einen wunderbaren Tag.
Dankeschön, danke für die Einladung. Schönen Tag. Ciao.